Domradio, eine extra Ausgabe der Sendung Kopfhörer. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel, so überraschte am Rosenmontag die Kardinäle die Nachricht von Papst Benedikt, dass er zum 28. Februar des Jahres abends um 20 Uhr von seinem Amt als Papst zurücktreten wird. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel, so ist diese Nachricht auch am Rosenmontag hier bei uns in Deutschland eingeschlagen. Viele Kirchenvertreter, aber auch Vertreter der Öffentlichkeit, die Medien, konnten es zunächst nicht so recht glauben, was da in Rom an Neuigkeiten zu hören war. Und auch mein Gesprächspartner, der emeritierte Kölner Weihbischof Dr. Klaus Dick, ein langjähriger Weggefährte von Papst Benedikt XVI., war zunächst auch von diesem Schlag ein wenig getroffen. Herr Bischof Dick, wie haben Sie von dieser Nachricht erfahren?
Ja, ich war nicht nur ein wenig betroffen, ich war so betroffen wie in meinem bisherigen Leben noch bei keiner Nachricht. Das kann ich ehrlich sagen. Ich wurde angerufen von einer meiner Patentöchter um 10 nach 12, die dann fragte, ob ich es schon gehört hätte. Und dann verifizierte sich das in den nächsten Minuten, dass es tatsächlich so war, wie man jetzt allgemein weiß.
War damit zu rechnen mit einem solchen Schritt von Papst Benedikt? Sie kennen ihn ja durchaus schon etwas länger. Ist ihm so etwas überhaupt zuzutrauen gewesen?
Zuzutrauen in dem Sinn, dass er in seiner ganz großen Bescheidenheit in seinem Verantwortungsbewusstsein sicherlich hier etwas tut, wo man sagen muss, das ist alles wohl überlegt und kommt aus dem Pflichtbewusstsein heraus. Von daher, jawohl, aber das ist bisher eine rein theoretische Überlegung gewesen, dass man mal zitieren konnte vor ein paar Jahren, dass er mal gesagt hat, gegebenenfalls muss auch ein Papst eben sein Amt niederlegen, wenn er es nicht mehr erfüllen kann. Aber das war genauso bloßes Zitat, wie es eben immer schon im kirchlichen Gesetzbuch steht, dass ein Papst seinen Rücktritt erklären kann. Das muss er in voller Freiheit tun und in Öffentlichkeit. Und dann hat niemand die Befugnis, da zustimmen zu müssen, sondern das kann der Papst allein.
Es gab ja durchaus Anzeichen, dass es jetzt im Pontifikat von Papst Benedikt etwas stiller würde. Zunächst die Ankündigung, keine Auslandsreisen mehr zu machen. Dann wurde noch darüber gesprochen, ob der Papst eventuell eine weitere Enzyklika plane. Dann hat er aber auch das letzte Werk, den letzten Band seines Jesus von Nazareth herausgegeben. Konnte man eigentlich da schon sehen, hier zeichnet sich vielleicht so ein wenig das Lebenswerk Papst Benedikts ab und jetzt ist es sozusagen, tritt es in die letzte Phase?
Das kann man jetzt nur, weil man weiß, was passiert ist, kann man das im Rückblick hier schon nehmen. Es gab wohl Anzeichen, dass der Heilige Vater also nicht mehr mit vielen Jahren rechnen würde, sondern dass er ab und zu mal äußerte, wie er das auch bei einer Gelegenheit offiziell getan hat, ich gehe jetzt in die letzte Phase meines Lebens.
Der Widerhall in den deutschen Medien berichtet ja zum größten Teil durchaus von Respekt und Hochachtung vor dieser Entscheidung. Vor allem auch von den deutschen Bischöfen kommt ja sehr viel Respektbekundung. Wie sehen Sie diese Entscheidung? Ist es hier mit Respekt getan? Ist es aber auch eine Entscheidung, die Fragen aufwirft? Sollte man jetzt aus theologischer Sicht überhaupt diese Entscheidung Papst Benedikts versuchen zu interpretieren?
Sie setzt uns für eine Aufgabe, gerade auch theologisch gesehen, für die es keine Vergleiche eigentlich gibt, außer diesem kirchenrechtlichen Status, den ich eben erwähnt habe, ist es ja so, dass wir eben überhaupt keine Vergleichsmöglichkeit haben. Der einzige Fall eines freiwilligen Rücktritts 1284 vom Papst Celestin V. ist also völlig ungeeignet, um hier auch nur in etwa Vergleiche anzustellen oder sich zu sagen, wie wird es nun werden. Wir haben dann zum ersten Mal in der Kirche hier den Fall, dass es eben einen ehemaligen Papst gibt. Wie sich das auswirkt, wie sich das konkret da tun wird, mein ganz großer Trost bei dieser meines Erachtens doch recht betrüblichen Angelegenheit, dass der Papst eben zurücktreten zu sollen wegen dieses geschwächten Gesundheitszustands. Mein großer Trost ist, dass dieser Papst sicher all das gut bedacht hat.
Es ist eine Entscheidung vor allem auch seines Gewissens gewesen. Er sagte ja, er könne durchaus mit dem fortschreitenden Alterungsprozess eben geistig, aber auch körperlich doch diese hohe Bürde, die das Petrusamt mit sich bringt, einfach nicht mehr so weitertragen und die Kirche entsprechend lenken und leiten. Nun haben Sie gerade auch das Wort Demut oder Bescheidenheit in den Mund genommen. Johannes Paul II. Hatte ja auch eine Form von Demut und Bescheidenheit, die allerdings ganz anders war als die von Benedikt. Da wurde die Demut und Bescheidenheit dahingehend aufgefasst, dass er das Amt bis zum letzten Lebensatem eben weiterträgt. Benedikt hat hier offensichtlich einen ganz anderen Zugang zu dieser Demut. Wie sehen Sie den Unterschied zwischen Papst Benedikt und Johannes Paul II.?
Es ist sicherlich so, dass Papst Johannes Paul eben uns vorgemacht hat, wie man stirbt als Christ. Man darf nicht vergessen, dass nur in der letzten Zeit seines Lebens und Leidens die Stimmen nicht mehr laut waren, er soll doch endlich zurücktreten. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt ist es eben eine andere Sicht, die offensichtlich der Heilige Vater hat, dass er hat es ja erwähnt, man könne auch Papst sein und müsse es sein können durch Leiden, nicht, aber dass er offensichtlich diese Aufgabe so entscheidend sieht, dass er nicht mit geschwächter Kraft diesen Dienst wahrnehmen möchte. Demütig in diesem Sinne sind beide Päpste.
Jetzt hat die Entscheidung, Papst Benedikt zurückzutreten, ja doch einen Fall geschaffen, der so ziemlich einzigartig in der Kirchengeschichte ist. So einzigartig, dass offensichtlich sich jetzt auch Fragen auftun, wie es nun weitergehen wird. Er wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach in ein Kloster innerhalb des Vatikans zurückziehen. Was glauben Sie, wird man von ihm in der Öffentlichkeit nach seinem Rücktritt überhaupt noch etwas wahrnehmen?
Genau das ist die Frage, die man absolut nicht beantworten kann. Weiß man nicht, wie das sein wird. Es wird vielleicht manches auch abhängig sein davon, wie der neue Papst dann seinen Vorgänger entsprechend noch irgendwie einbezieht oder was, wenn auch nur privat. Das weiß man nicht. Es gibt einen Vergleich, der aber hier eben völlig unangebracht ist, nämlich Papst Johannes der 23., nicht der unserer Tage, sondern der Gegenpapst Anfang des 15. Jahrhunderts. Der war gezwungen worden, zurückzutreten, weil es damals drei Päpste gab. Den hat Papst Martin der 5., der dann gewählt wurde, zum Kardinalbischof noch gemacht. Aber so etwas entzieht sich also jedem Vergleich.
Anerkennung und Respekt für diese Entscheidung kommt ja durchaus auch von anderen Religionen, aber auch von unseren getrennten Schwestern und Brüdern im Glauben, also von den evangelischen Christen hier in Deutschland. Es ist auch von einigen Theologen gesagt worden, durch diesen Rücktritt würde das Amt des Papstes auch ein wenig relativiert und dadurch würde die Möglichkeit bestehen, doch also auch hier die Grenzen, die dieses Amt gerade zum Protestantismus also auch führt oder die Problematik, die man hierin sieht, würde durch hier auch ein wenig aufgebrochen. Wie sehen Sie das, gerade in ökumenischer Perspektive, wenn man hier sagt, so ein Amt des Papstes, das ist nicht auf Lebenszeit, sondern so wie es ja jetzt scheint, möglicherweise auch durch einen solchen Rücktritt zu beenden?
Das ist genau die große Gefahr, die ich sehe, dass in dieser Richtung man so dieses Amt anders sieht, als es eben ist. Und da wird man meines Erachtens sehr gegensteuern müssen, weil nach meiner Auffassung alle Bemühungen, dieses Amt zu relativieren oder zu demokratisieren oder was man da alles so macht, äußerst gefährlich wäre für die Kirche. Das ist noch das Fund, mit dem wir wuchern können gegenüber anderen Institutionen.
Sie sagen also auch hier das Papstamt als doch ein spezifisches Kennzeichen der römisch-katholischen Kirche. Es ist jetzt so, dass auch im Nachhinein oder auch gerade jetzt in diesen Tagen natürlich wieder von bestimmten Seiten wieder zu hören ist, eventuell wird jetzt also auch durch diesen einmaligen Fall oder durch diesen erstmaligen Fall in der Kirchengeschichte die Möglichkeit bestehen könnte, dass sich hier doch offensichtlich Reformen auftun oder Möglichkeiten auftun, dass die katholische Kirche jetzt einen neuen Kurs einschlägt. So hört man es zumindest von einigen Interviewpartnern in verschiedenen Formen der Medien. Wie sehen Sie das? Ist das hier jetzt wird jetzt mit dem Rücktritt Benedikts eine neue Ära in der Kirchengeschichte eingeläutet oder wird es so, wie es die Deutsche Bischofskonferenz erwartet, eher doch auf Kontinuität gesetzt werden?
Ein Papst kann gar nicht anders Papst sein als auf Kontinuität. Das wäre sonst ein Widerspruch für seinen eigenen Dienst. Und ich halte es für äußerst gefährlich, wenn man in diesem Zusammenhang mit dem aus meiner Sicht ganz üblen Stichwort des Reformstaus argumentiert. Ich halte das für eine ganz nicht nur falsche, sondern direkt gefährliche Kennzeichnung. Reformstau heißt ja, es Gebiete und Probleme geben, die dringend zu lösen wären und denen man sich aber bisher gesperrt hätte. Das stimmt nicht. Was man in dem Zusammenhang immer nennt, Zölibat, Frauenweihe, Sexualmoral und so weiter, das ist alles intensivst behandelt worden. Und ich kann doch nicht dann sagen, wenn mir nur das Ergebnis nicht gefällt, wir müssen weiter reformieren.
Es hat auch Stimmen gegeben, zum Beispiel vom Leiter einer ökumenischen Einrichtung in Straßburg, dass tatsächlich mit Papst Benedikt einer der großen Kenner auch des Protestantismus in Deutschland durchaus auch der Kirche verloren gegangen ist und es nicht sicher sein kann, dass wenn beispielsweise ein neuer Papst aus Lateinamerika kommt, dass der sich so gut mit der Lehre Martin Luthers auskennt und demnach ein solch kompetenter ökumenischer Gesprächspartner sein wird. Sehen Sie hier diese Sichtweise, gerade diese deutsche Sichtweise doch, dass Ökumene jetzt etwas ist, was sich hauptsächlich in Europa abspielt und dass das jetzt auf die Welt übertragen wird, sehen Sie das auch als ein Defizit möglicherweise eben unserer kirchlichen und theologischen Gespräche hier in Deutschland so ein wenig Nabelschau?
Könnte durchaus sein. Wir werden überhaupt noch meines Erachtens in manchen konkreten Bereichen jetzt feststellen können, was es bedeutet, dass der Papst nicht mehr ein aus Deutschland kommender ist. Diese Kenntnisse nicht hat, die einfach aus unserem Lebensbereich hier und aus dem kirchlichen Lebensbereich kommen, das kann selbstverständlich sein. Also der Kennzeichnung, die dieser Straßburger Theologe gegeben hat, kann ich voll zustimmen.
Jetzt wird alle Welt wieder nach Rom schauen. Einerseits heißt es, wir dürfen nicht zu sehr fixiert auf Rom sein, nicht zu sehr schauen, was die Päpste machen. Dann aber wiederum wird wieder sehr stark nach Rom geschaut, gerade wenn es um diese Neubesetzung dieses Petrusamtes geht. Wenn man sich mal so ein bisschen so diese Zwielichtigkeit oder auch dieses Hin- und Hergerissensein zwischen los von Rom, aber auf der anderen Seite doch dann wieder diese Fixierung auf Rom hin, wenn es um bestimmte Themen geht. Wie sehen Sie, wenn man so in diesen Zwiespalt ein wenig steckt, was spricht daraus aus dieser theologischen Sicht, gerade wenn man eben von Deutschland aus das Ganze betrachtet?
Ja, hier ist, glaube ich, zu beachten, was unsere Gesamtsituation kennzeichnet, nämlich Glaubensmangel. Dass dieser nun jetzt leider scheidende Heilige Vater das Jahr des Glaubens ausgerufen hat, hat mir schon immer gezeigt, dass er genau weiß, wo sind die Wurzeln vieler, vieler Bedenklichkeiten und auch Schädigungen, die wir heute im Bereich der Kirche erleben. Was ihn persönlich betrifft, diesen Papst, das Papstamt, so ist es eben weitgehend auch ein mangelnder Glaube, dass Jesus Christus die Kirche eingesetzt hat und dass er das Petrusamt eingesetzt hat. Wenn alle die an der Kritik der Kirche, innerhalb der Kirche meine ich, nicht mehr mitreden dürften, die das nicht glauben, hätten wir wohl einen Großteil der Schwierigkeiten im Dialog nicht mehr.
Sie sprachen gerade das Jahr des Glaubens an, das Papst Benedikt ja auch ganz bewusst 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ausgerufen hat. Und jetzt ist es so, jetzt tritt dieser Papst ausgerechnet im Jahr des Glaubens von seinem Amt zurück. Was glauben Sie, ist dies ein ganz bewusster Schritt im Jahr des Glaubens, so als wolle der Papst sagen, ich habe gesät, ihr aber nun müsst die Saat aufziehen und weitertragen? Oder glauben Sie, dass dies weniger eine Rolle gespielt hat?
Ich kann es natürlich nicht sagen, weil man nicht weiß, welche Beweggründe der Heilige Vater jetzt hatte, um diesen Schritt zu tun. Vielleicht gibt er noch mal in einem anderen Zusammenhang etwas Auskunft darüber. Aber ich sehe keinen erkennbaren Zusammenhang damit, dass dieser Schritt nun gerade im Jahr des Glaubens getan wird.
Wie denken Sie denn, wie könnte man dieses Erbe des Papstes weitertragen, so dass es ungefähr in dem Sinne geschieht, wie er es beabsichtigt hat? Was sind sozusagen die Früchte, die aus diesem Pontifikat eines Tages herausgehen werden? Und wie kann es gelingen, diese Früchte doch auch kräftig dann zum Gedeihen und zum Blühen zu bringen?
Dazu wäre es natürlich als erstes einmal möglich, dass wir grundsätzlich als Deutsche, sowohl der Nation wie der Kirche nach, jetzt eben erkennen, was wir nicht gut gemacht haben in dieser Zeit dieses Pontifikates von Papst Benedikt.
Wo liegen da unsere Fehler in Deutschland? Was haben wir Papst Benedikt nicht genug gestützt oder sind wir zu nachsichtig gewesen oder was hat sozusagen die Kirche in Deutschland versäumt in diesen vergangenen, jetzt noch nicht ganz, aber fast 8 Jahren?
Ja, also man kann schlecht sagen, die Kirche in Deutschland hat dies oder jenes falsch oder richtig gemacht. Ich meine, von Anfang an haben wir in Deutschland mit sehr größer Zurückhaltung in weiten Kreisen die Ernennung von Josef Ratzinger wahrgenommen. Das war übrigens auch schon in gewissen Kreisen so, als er Erzbischof von München und Kardinal wurde. Nicht? Da ist eine Reserve gewesen, die sehr traurig ist. Sie betrifft hier nämlich genau das, was wir nun jetzt vielleicht etwas besser machen können, nämlich das großartige gedankliche Erbe, das er uns hinterlässt. Der erste Papst, der als Papst noch theologische Schriften veröffentlicht, um uns teilnehmen zu lassen, auch an seinem persönlichen Glaubensverständnis und dem Glaubensweg, und ausdrücklich erklärt, das ist nicht lehramtlich, das ist also wirklich im Kontext sonst des theologischen Nachdenkens. Lehramtlich hat er natürlich mit seinen Enzykliken wieder ein ganz, ganz großes, wichtiges Erbe hinterlassen. Und da entsteht er auch meines Erachtens ganz in der direkten Nachfolge von Johannes Paul, den man ja auch schon zuweilen etwas zu viel vergisst.
Sie sprachen gerade auf Johannes Paul II. An. Wenn ich mal so ein bisschen Rückschau halte, so jetzt auf die vergangenen Stunden, gerade so was medial da herüberkam, man hat gemerkt in Deutschland vor allem Respekt und Hochachtung vor diesem Schritt, dass Papst Benedikt nun zurücktreten wird. Schaut man allerdings auf die polnische Reaktion, also die Reaktion von polnischen Bischöfen, dann liest man hier vor allem das Wort Bestürzung. Und der Erzbischof von Krakau, Kardinal Dziwicz, hat auch hier nochmal das Gleichnis mit dem vom Kreuz steigen, was ja das Pontifikat in den letzten Jahren von Johannes Paul II. Auch gekennzeichnet hat, nochmal angeführt. Spricht hier eine unterschiedliche Wahrnehmung des Papstamtes oder des Pontifikats Papst Benedikts XVI. In Deutschland und in Polen? Kommt das hier zum Vorschein oder worin besteht dieser Unterschied hier zwischen der Wahrnehmung in Deutschland und in Polen?
Als Benedikt nur schon kurze Zeit Papst war, wurde ich mal von einem polnischen Bischof in Rom gefragt, vorwurfsvoll, wie geht ihr Deutschen eigentlich mit unserem Papst um? Er betonte dieses unser Papst, dass das nicht nur der aus Polen stammende Papst sei, sondern eben jetzt unser aus Deutschland kommender Papst. Und da muss ich sagen, auch insgesamt, was die Kirche betrifft, ist die Reaktion Respekt und Anerkennung viel zu wenig. Da muss schon besser sagen, Trauer, weil ein Pontifikat zu Ende ist, das sehr wichtig und wertvoll war. Und vor allen Dingen aber diese ganz tiefe Erkenntnis, dass wir in diesem Pontifikat in mancher Hinsicht einen Höhepunkt hatten. Nicht? Gerade auch, was eben diese Tiefe des Theologischen, übrigens und auch des ökumenischen Bereichs betrifft.
Was denken Sie, was wird eines Tages, wenn man zurückschaut auf die verschiedenen Pontifikate des 20. und 21. Jahrhunderts, was glauben Sie, als was für ein Papst oder als was für ein Pontifikat wird das von Benedikt dem 16. in die Geschichte eingehen?
Man muss sich immer hüten, noch in der unmittelbaren Gegenwartsbeziehung historisch urteilen zu wollen. Ich hoffe, dass dabei herauskommt, dass was für alle Päpste der letzten anderthalb Jahrhunderte gilt, nämlich dass sie hoch angesehen waren, weit über den Bereich der Kirche hinaus, dass das auch für Benedikt gelten wird und dass ihm das Schicksal erspart bleibt, dass man Pius dem 12. angedeihen lässt, den man im Nachhinein auf einmal negativ beurteilt. Das ist nicht nur falsch, sondern das ist empörend. Und wenn man ihn selbst miterlebt hat, die Zeit noch, ich habe es noch erlebt, dann kann man nur sagen, es ist ganz, ganz schlimm, dass diese Demontage ausgerechnet aus Deutschland kommt. Denn ich habe es erlebt, dass am Ende des Krieges man in Rom sagte, es gibt nur einen einzigen, der noch etwas von den Deutschen hält. Das ist der Papst selbst.
Die Deutschen und die Päpste, eine wahrlich nicht ganz einfache Geschichte. Es gibt neben all dem eisigen Gegenwind, die den Päpsten aus Deutschland entgegengeblasen sind, gibt es doch auch Gruppierungen wieder, die sich doch vor allem auch Solidarität und auch Unterstützung der jeweiligen Päpste auf die Fahnen geschrieben haben. Da ist zum Beispiel einmal die Jugend 2000, dann aber auch die Generation Benedikt oder auch Deutschland pro Papa. Gerade die beiden Letztgenannten haben jetzt sozusagen ihren Namensgeber jetzt als Papst verloren. Was glauben Sie, wer wird jetzt gerade auf diesen Gebieten, in diesen Bereichen der doch Unterstützer von Papst Benedikt dem 16. weitergehen? Werden die jetzt ihren Auftrag verlieren oder werden die ihr jeweiliges Programm doch auch auf die Nachfolger entsprechend übertragen?
Man wird beachten müssen, dass diese Gruppierungen gerade also oder diese Bewegungen pro Papa oder Generation Benedikt als eine Kontrabewegung dem gegenüber ist, was man damals eben doch oft negativ jetzt gerade mit diesem Papst verband. Und deshalb wird die Aufgabe sein, dass man hier zeigen muss, es geht uns natürlich nicht um diese oder jene Person, sondern es geht uns um den Träger des Amtes. Und pro Papa kann eigentlich den Namen belassen, nicht? Und wenn sich nicht der künftige Papst Benedikt der 17. nennt, dann müssen die vielleicht einen anderen Namen kriegen. Das Anliegen bleibt das gleiche, den Papst zu unterstützen, worum auch der Papst bei seiner Wahl ausdrücklich gebeten hat und was er immer wieder betont hat, nicht das Gebet, das ihm die Unterstützung sichert, nicht das Gebet für ihn.
Bei Benedikt dem 17., da sind wir bei der Frage angelangt, was wünschen Sie sich von einem Nachfolger als Papst?
Gar nichts in dem Sinne, dass ich etwas Bestimmtes wünsche oder nicht, sondern ich bete, dass es wieder ein Papst gewählt wird, der diese geistliche Kraft hat, vor diesem so schweren Amt also nicht zu resignieren.
Von wo werden Sie das Konklave genau verfolgen?
Von Köln am Rhein.
Ist ja auch sowas Ähnliches wie Rom, kann man fast sagen. Werden Sie denn versuchen, eventuell zu Papst Benedikt, den Sie ja noch aus wirklich aus alten Zeiten sehr gut kennen, versuchen, Kontakt aufzunehmen?
Das kann ich nicht sagen. Ich muss erst einmal abwarten, wie überhaupt der jetzt scheidende Papst Kontakte haben will oder nicht. Und da muss man einmal abwarten, das kann man gar nicht sagen, wie er das haben will, weil ich, wenn ich ihn getroffen habe, weil man immer sich gut in, wie er selbst immer sagt, wieder oder schreibt, in alter Freundschaft begegnet, so glaube ich, wenn solchen Zugang möglich sein könnte, dass er sicherlich nicht von Seiten Benedikts dann abgelehnt würde. Es sei denn, dass er grundsätzlich einfach jetzt sagt, das kann man nur richtig durchhalten, wenn man ein absolut sich zurückzieht. Aber das sind eben gerade Spekulationen über Fragen, für die man keine Vergleichsmöglichkeiten hat.
Dann hoffen wir auf viel Heiligen Geist, der jetzt in den nächsten Wochen dann in unserer Kirche wehen wird und so, dass wir dann Ostern mit einem neuen Papst dann also auch weiter durch die Zukunft oder in die Zukunft hineinschreiten können. Herr Bischof Dick, ganz herzlichen Dank für das Gespräch zum Rücktritt von Papst Benedikt dem 16. Zum 28. Februar hat Papst Benedikt am Rosenmontag angekündigt, wird er sein Papstamt niederlegen und dann wird das Konklave, werden die Kardinäle zum Konklave in Rom zusammenkommen, um einen Nachfolger zu wählen, mit dem dann die Kirche Ostern feiern wird. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.